Liebe Gemeinde, in schwachen Stunden, da kriecht diese Frage in unserem Herzen hoch. Die Frage ist ganz einfach. Sie lautet, lohnt sich der ganze Aufwand? Lohnt sich das? Ein Leben mit Jesus ist aufwendig. Leben mit Jesus hat Folgen, haben wir eben gesungen. Es fordert den Einsatz unserer ganzen Person, dieses Leben. Woche für Woche herfahren. Woche für Woche in der Bibel lesen. Woche für Woche für manche das Gemeindehaus und die Toiletten putzen. Woche für Woche den Gottesdienst vorbereiten, die Musik vorbereiten, seine Gruppe vorbereiten. Der postmoderne Zeitgenosse liebt Projekte, die zeitlich befristet sind. Das ist typisch postmodern. Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, der Teamchef Jürgen Klinsmann, 2006 WM in Deutschland, da sagte er, ich mache das als ein Projekt, Projekt WM 2006. Ob ich danach noch Bundestrainer sein werde, das wird sich zeigen. Ein Projekt, und als das Projekt abgeschlossen war, hat Klinsmann seinen Posten wieder zur Verfügung gestellt. Das ist typisch postmodern. Aber die Gemeinde ist kein Projekt, sondern die Gemeinde ist eine Lebensaufgabe. Die Gemeinde ist ein Lebensstil. Wenn die Sonne scheint und es vorangeht, dann mag das ja noch einigermaßen leicht fallen. Aber auf Durststrecken, wenn es anstrengend wird und manchmal auch unerfreulich. Das Herz des Timotheus war unserem Herzen ähnlich. Und vermutlich hat er sich das manchmal auch gefragt. Lohnt sich der ganze Einsatz? Lohnt sich das? Lohnt sich der Kampf? Paulus weiß, dass er seinen Brief nicht an einen unbeschwerten Strahlemann schreibt, sondern an einen jungen Mann, der die Anfechtung kennt, der oftmals unter der Last der Verantwortung seufzt. Die Gemeindesituation in Ephesus war nicht einfach. Sie war voller Konflikte, voller Fußangeln, in denen man sich verfangen konnte. Und dieser Brief soll ihn jetzt ermutigen. Und Paulus nutzt sein Schlusswort, um noch ein letztes Mal auf den Punkt zu bringen, was diesen Brief wie ein roter Faden durchzogen hat. Wie ein roter Faden. Und Paulus macht das nicht mit spitzer Feder. Er schreibt das nicht so distanziert aus der Ferne des apostolischen Schreibtisches, sondern er schreibt das voller Anteilnahme. Wenn Sie sehen, wie der Text losgeht, das sind ja die letzten beiden Verse, die uns noch geblieben sind, plus der Verse 3 bis 5 aus diesem 6. Kapitel, da sagt er, O Timotheus, das steht da auch so wörtlich im griechischen Text, das ist ein Ausruf der Anteilnahme, O Timotheus, sagt er. Da schüttet Paulus nochmal sein ganzes Herzblut in dieses aufrüttelnde Schlusswort. Das klingt wie ein Ausruf oder, wenn Sie so wollen, wie ein Seufzer. O Timotheus, lass dich nicht irre machen, lass dich nicht entmutigen. Es lohnt sich, Timotheus, es lohnt sich, bleib dran. Das war auch die tiefste Überzeugung von Paulus selbst. Im 2. Timotheusbrief, zu dem wir ja noch kommen, da wird er als Bilanz in Kapitel 4 schreiben, Kapitel 4, Vers 7, 2. Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird. Es hat sich gelohnt. Das ist die Bilanz von Paulus. Und wir fragen gespannt, welchen Schlussakkord wird er nun hier im 1. Timotheusbrief anklingen lassen. Also hören und lesen Sie selbst Verse 20 und 21 aus Kapitel 6. Und damit werden wir heute diesen 1. Timotheusbrief abschließen. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade sei mit euch. Hätten Sie diesen Schluss erwartet? Wer den Brief bisher studiert hat, der sollte sich eigentlich nicht wundern, denn genau um das Problem ging es die ganze Zeit. Gemeindeaufbau in Ephesus und der Umgebung, für die diese Zentralgemeinde in Ephesus so eine Art Muttergemeinde gewesen sein dürfte. Und ständig gibt es Querschläge, andauernd funken Leute dazwischen, die das Gemeindeschiff vom Kurs abbringen wollen. Ständig. Und darum muss Timotheus seinen Mann stehen. Und darum schreibt Paulus diesen Brief, um ihm den Rücken zu stärken, dabei seinen Mann zu stehen. Und darum braucht die Gemeinde ein solides Ältestengremium, Kapitel 3. Und solide Diakone und viele andere Mitarbeiter, die das mittragen. Und darum müssen alle Gemeindeglieder, denen diese zarte Pflanze am Herzen liegt, mithelfen. Alle. Und noch ein letztes Mal, bevor Siegellack drunter kommt und dieser Brief auf Reisen geht, will Paulus uns das geradezu ins Herz hineintragen. Er will es uns ins Herz hineinschreiben, worauf es jetzt ankommt. Und wir wollen das sehr genau sehen und fragen, ob unser Herz wohl dafür offen ist. Drei Fanfarenstöße sind es, drei Ausrufezeichen, drei Marschbefehle, wenn Sie so wollen. Und die sind so kurz und knapp, dass man sie jeweils mit einem Wort festhalten kann. Und ich sage schon jetzt, der dritte Marschbefehl kommt ganz am Ende, der wird sehr kurz sein. Erster Marschbefehl, festhalten. Erster Marschbefehl, festhalten. Vers 20. O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Festhalten. Wörtlich steht da eigentlich, bewache. Pass auf wie ein Luchs, lass es dir nicht entreißen. Sei hochkonzentriert. Bewahre das. Und was? Was dir anvertraut ist, da steht im Griechischen ein Substantiv, also ein Hauptwort. Man könnte auch übersetzen, bewahre das anvertraute Gut. Das ist damit gemeint. Bewahre das anvertraute Gut. Was ist das anvertraute Gut? Das ist hier ein Bild, eine Metapher, wenn Sie so wollen, für einen wertvollen Schatz. Ein wertvoller Schatz, den mir der Besitzer anvertraut hat zur Bewahrung. Und jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass nichts verloren geht und nichts beschädigt wird. Das ist es. Ein wertvoller Schatz. Timotheus, du bist der Bewacher der Kronjuwelen. Und zwar genau in dem Sinne, wie wir das eben gesungen haben und wie wir das nochmal so wunderschön mit dieser Schatztruhe dokumentiert haben beim Kinderlied. Und wenn Sie genau hingucken, liegt oben in der Schatztruhe eine Bibel drin. Komm mit, wir suchen einen Schatz. Dieser Schatz ist Gottes Wort. Und hier siehst du Gottes Plan für dich und jedermann. Du siehst, wie Gott dich liebt und dir die Schuld vergibt, dass durch Jesus dein Leben neu wird. Dieses Wort, dieser Schatz ist Gottes Kraft, der dir hilft, durch den Tag zu gehen, deinen Alltag zu bewältigen. Und dieser Schatz, der dich so froh machen will, den brauchen die anderen auch. Und darum lass sie auch erfahren, von welchem Schatz dein Leben zehrt. Darum geht es. Das ist das anvertraute Gut. Dieser Schatz. Und Paulus hat in diesen Zeilen, in diesem Kapitel, immer wieder auf unterschiedliche Weise gesagt, was mit diesem Schatz gemeint ist. In Vers 1 nennt er das die Lehre, also die christliche Lehre. Und in Vers 3 die Lehre, die dem Glauben gemäß ist. Und nochmal in Kapitel 6, Vers 3 richtet er von den heilsamen Worten. Und Vers 5 nennt er es die Wahrheit. Und dann Vers 10 und Vers 12 und Vers 21 der Glaube. Und damit meint er den Glaubensinhalt, die Glaubenssubstanz. Und in Vers 12 nennt er das Bekenntnis. Und Vers 14 das Gebot. Und hier im Vers 20 das anvertraute Gut. Und er meint immer im Grunde genommen das Gleiche, dass er einkreist, die Substanz des christlichen Glaubens, den Standard der biblischen Lehre, der Inhalt der apostolischen Unterweisung, die Wahrheit, die Gott uns in der Bibel offenbart. Diesen Schatz meint er. Und das soll er festhalten. Und in Kapitel 3, Vers 15 hat er ja schon gesagt, dass das der vornehmste Auftrag der Gemeinde sei. Sie soll, sagt er dort, 1. Timotheus 3,15, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit sein. Das sollen wir als Gemeinde sein, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Wir sollen diese Wahrheit Gottes festhalten, wir sollen sie verkündigen, wir sollen sie an die nächste Generation weitergeben, weil die auch davon lebt. Darum geht es. Und wenn wir Gott gefallen wollen, schon deswegen, wenn wir Gott gefallen wollen, sollen wir sorgsam mit diesem anvertrauten Gut umgehen. Das hatte Paulus in einem Brief vorher gesagt, in 1. Thessalonicher 2, Vers 4. Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Da sagt er, 1. Thessalonicher 2, Vers 4, Gott hat uns für wert geachtet, uns das Evangelium anzuvertrauen. Und darum reden wir, nicht als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also Gott prüft unsere Herzen und er hat uns dieses Evangelium anvertraut. Und wir wollen dieses Evangelium treu bewahren und weitergeben, damit wir Gott gefallen. Festhalten. Du willst Gott gefallen, dann halte das fest. Und Paulus kann das gar nicht oft genug sagen und schreiben, dass du und ich, dass wir hier treu sein müssen und aufmerksam. Und dass wir uns immer wieder neu an die Aufgabe rufen lassen müssen. Offensichtlich sagt Paulus das deshalb so oft, weil uns hier schnell etwas entgleiten kann. und zwar ohne, dass wir es merken, uns entgleiten kann. Es kann uns entgleiten, das Festhalten an diesem Schatz durch eigene Nachlässigkeit. Es kann uns entgleiten, die Treue zu dieser Wahrheit durch schlechte Gesellschaft. Es kann uns entgleiten durch Sünde in meinem Leben. Es kann mir entgleiten, das Festhalten an diesem Wort und an dem, was die Bibel sagt, durch falsche Gewohnheiten. Und es kann mir entgleiten auch durch gezielte Einflüsse anderer, die mich wegziehen wollen von dieser Wahrheit. Und darum sagt Paulus, festhalten. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt, lohnt sich das überhaupt? Warum mache ich das alles überhaupt Woche für Woche zum Gottesdienst gehen? Manche sogar zweimal die Woche, einmal Gottesdienst, einmal Bibelstunde. Und wissen Sie, manchmal durchzuckt mich auch so ein Gedanke. Muss ich zugeben, Mensch, du lädst die Leute ständig in den Gottesdienst ein und ermutigst sie, zur Bibelstunde zu kommen, ständig. Und die machen das auch noch. Und dann frage ich mich manchmal, kannst du das überhaupt verantworten? Was hören denn die da? Ja, meistens dich. Kannst du ihnen das überhaupt zumuten? Warum sollen die in jeder Woche, die sie auf dieser Erde leben, ein oder mehrere Stunden investieren, um dich oder irgendjemand anderen predigen zu hören? Stelle ich mir schon manchmal die Frage. Aber mit Versen wie diesen macht Jesus mir dann wieder klar, Mensch, das ist eine völlig schiefe Sichtweise, darum geht's ja gar nicht. Darum geht's ja gar nicht. Deine Sorgen sind da an der Stelle fehl am Platze. Du bist ja nur ein Wächter der Kronjuwelen. Verstehen Sie? Darum geht es. Es geht um die Kronjuwelen, nicht um den Wächter. Und die Kronjuwelen sind es allemal wert, dass man sie anschaut, dieser Schatz. Und das kann man sich gar nicht oft genug ansehen und kann man sich gar nicht gründlich genug ansehen. Und in 1. Korinther 4, Vers 1 hatte Paulus gesagt, wir, die wir verkündigen dürfen, sind Diener Christi und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Haushalter, nicht mehr. Und nicht die Haushalter sind interessant, sondern die Geheimnisse Gottes sind interessant. Und es lohnt sich, diese Geheimnisse zu studieren und zu kennen und mit ihnen zu leben. Und es soll deshalb möglichst jeden Sonntag kommen. Ja, soll er. Ich werde auch weiterhin fröhlich einladen, weil Jesus uns diesen Schatz anvertraut hat. Verstehen Sie deshalb? Und deshalb bin ich so dankbar, dass Frau Trunk über den Gottesdienstzettel macht. Und da steht dann ganz am Anfang das Wort Gottes. Es steht der Wochenspruch da und es steht der Predigtext da. Darum scharen wir uns. Der steht im Mittelpunkt. Darum scharen wir uns, um das zu verstehen, um das mitzunehmen. Darum geht es. Es geht um die Kronjuwelen. Es geht um den Schatz. Um nichts anderes. Und wir machen das nicht nur wie Kunstliebhaber oder Briefmarkensammler, sondern wir machen das wie Durstige, die sich um eine Quelle scharen, oder Hungrige, die nach einem Brotkorb greifen. So wollen wir das machen. Mose hat kurz vor seinem Tod ein großes Vermächtnis seinem Volk mitgeteilt. Da tritt er gemeinsam mit Josua auf, eine total bewegende Situation. 5. Mose 32. Und dann sagt Mose in Vers 46, 5. Mose 32, Vers 46, nehmt zu Herzen alle die Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Und dann kommt es. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Es hat größte Auswirkungen für unser Leben, ob wir diesen Schatz festhalten oder nicht. Es hat größte Auswirkungen, wie viel Kraft wir für unser Leben bekommen. Wie sehr unser Leben von Jesus gestaltet wird. Es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und manchmal kommt so der Einwand, dass jemand sagt, naja, mir kommt es nicht so sehr auf die biblische Lehre an, Hauptsache ich habe die Gemeinschaft. Aber dann könnte man auch sagen, jemand geht ins Fitnessstudio und sagt, mir kommt es nicht so sehr auf die Bewegung an. Oder jeder geht ins Konzert und sagt, die Musik interessiert mich eigentlich nicht so. Aber man sitzt da so schön bequem in den Konzertstühlen. Nein, Paulus würde nicht sagen, na gut, wenn es einem nicht so auf die Lehre ankommt, eben jeder nach seinem Geschmack und nach seinem Zugang. Sondern was sagt Paulus? O Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist. Bewahre das. Und wenn dir dieser Schatz, wenn dir dieses Gut unwichtig geworden ist, dann frag dich, woran das liegen könnte. Was in deinem Herzen möglicherweise geschehen ist, dass du nicht mehr danach dürstest. Dass du nicht mehr von Herzen sagen kannst, es ist nicht ein leeres Wort, sondern es ist mein Leben. Briefmarkensammler muss keiner sein, Kunstliebhaber muss keiner sein, da geht es nicht um Leben oder Tod. Aber dieser Schatz, dieses Wort, diese Wahrheit ist euer Leben. Nicht euer Hobby, nicht euer besonderes Interesse, nicht einfach euer Studiengegenstand, sondern es ist euer Leben. Paulus sagt, es ist das Grundnahrungsmittel für dein Christsein. Und du kannst es dir nicht leisten, darauf zu verzichten oder mal so gelegentlich daran zu nippen. Man wird es an deinem Leben sehen. Man wird es an deinen Worten hören. Man wird es an deiner Wirkung spüren. Und deshalb hat Paulus in Vers 3 hier von den heilsamen Worten gesprochen. Sie sind heilsam, die heilsamen oder die gesundseienden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und wissen Sie, heilsam, da steht das griechische Wort für Hygiene. Hygienus. Die biblische Wahrheit ist die Hygiene für unseren Glauben und für unser Denken. Und wo man auf Hygiene verzichtet, da machen sich Schmutz und Infektionen breit. Und darum hat jeder Christ hier eine enorme Verantwortung, diese heilsame Lehre in sich aufzunehmen, diese göttliche Hygiene an seinem Herzen und an seinem Denken immer wieder geschehen zu lassen. Und das gilt umso mehr, wenn wir Verantwortung für andere tragen. Und darum gilt dieser Fanfarenstoß, dieser Marschbefehl uns allen: festhalten, festhalten. Nun leben wir aber nicht im luftleeren Raum. Sondern wir leben noch in dieser Welt, da gibt es einen, der hat etwas dagegen, dass wir und andere diesen Schatz genießen, dass wir von ihm gestärkt werden, dass wir ihn festhalten. Und dieser eine, der was dagegen hat, sagt, Jesus ist der Teufel. Ganz direkt. Und der Teufel hat viele Helfer und Helfershelfer, die ihn dabei unterstützen und alles daran setzen, dich und mich von Gottes Wahrheit wegzuziehen, dass wir ihm nicht festhalten, sondern loslassen. Und darum gibt Paulus uns noch einen zweiten Marschbefehl und der heißt, dagegenhalten. Erstens festhalten, zweitens, wenn Sie mitschreiben, dagegenhalten. Und darum geht es im übrigen Text. Bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, zu der sich einige bekannt haben und sind vom Glauben abgeirrt. Wenn man das aus dem Zusammenhang des Briefes herausnehmen würde, dann könnte man dieses Wort meide, wie Luther das hier übersetzt hat, falsch verstehen. Dann könnte man das so verstehen, dass er sagt, hör einfach nicht hin. Und meide das, geh dem aus dem Wege, damit dich nicht drüber ärgern musst. Aber wer diesen ersten Timotheusbrief bis hierher verfolgt hat, der versteht, dass Paulus etwas anderes von uns will. Nicht nur einfach, dass wir daran vorbeihören oder drüber weghören, sondern wir sollen dagegenhalten. Wir sollen dagegenhalten, um den Schaden so klein wie möglich zu halten. Und wir müssen fragen, warum ist es so schlimm? Warum ist diese vermeintlich, wie Paulus das hier formuliert, diese fälschlich sogenannte Erkenntnis, warum ist die so gefährlich, so ernst zu nehmen? Natürlich, loses Geschwätz und Gezänk, wie hier steht, ist immer schlecht. Aber hier geht es um Geschwätz und Gezänk, das aus einer ganz bestimmten Quelle herausbrodelt. So wie verseuchtes Wasser aus einer alten Kloake hochquillt. Um solches Gezänk geht es, um solches Geschwätz. Wie verseuchtes Wasser aus einer alten Kloake hochquillt. Und was ist diese verseuchte Quelle? Was ist diese theologische Kloake? Es ist die fälschlich sogenannte Erkenntnis, sagt Paulus. Es sind Lehren, Thesen, Behauptungen, die sich als wahre Erkenntnis ausgeben, aber eine Pseudo-Erkenntnis sind, weil sie gegen die Wahrheit Gottes stehen. Weil sie gegen das sind, was die Bibel sagt. Und daraus folgt dann leeres Gerede. Das griechische Wort hier könnte man übersetzen mit Lehrtönerei, wörtlich Lehrtönerei, dummes Gequatsche, etwas freier übersetzt, und sinnlose Debatten. Sinnlose Debatten. Gezänk, da steht wörtlich Antithesen. Ein Hin und Her diskutieren, das von falschen theologischen Voraussetzungen ausgeht und auf der Basis bibelkritischer Überlegungen operiert. Darum geht's. Es sind gewissermaßen Theorien einer gottlosen Theologie, die sich lügnerisch als christliche Erkenntnis ausgeben. Und dagegen wendet sich Paulus. Und da ist es dagegenhalten, liebe Christen. Einige Theorien, mal beispielsweise, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Die Bibel enthält nur Gottes Wort. Das ist so eine dieser Theorien. Oder eine andere Theorie, auch andere Religionen führen zu Gott. Und selbst wenn die Leute Jesus nicht anrufen, so wird Jesus sie auch retten, wenn sie Allah anrufen oder an Mohammed glauben. Und nun sagen wir, ja, warum soll man so eine falsche Lehre. Warum soll man so ein falsches theologisches Gerede und Gezänk nicht einfach mit Verachtung strafen? Und Paulus gibt uns auf der Stelle im Moment die Antwort. Weil dadurch Menschen zu Schaden kommen. Vers 21, das sagt er doch wörtlich. Da sagt er, zu dieser falschen Erkenntnis haben sich einige bekannt und sind vom Glauben abgeirrt. Das ist der Grund. Da waren Menschen auf einem guten Wege. Und sie sind erwischt worden in ihrem Denken von diesen falschen Lehren. Vielleicht nur von einer von diesen falschen Lehren. Und es hat dazu geführt, dass sie nicht durchgedrungen sind zum lebendigen Glauben. Sie sind abgeirrt. Sie sind in die Fänge falscher Vorstellungen hineingerannt. Und sie haben Jesus verfehlt. Wissen Sie, falsche Lehren sind nicht nur Kopfsache, sondern Herzenssache und Handsache. Das geht durchs Mark. Und darum fordert der Herr uns immer wieder auf, dagegen zu halten. Und damit wir dieses Dagegenhalten besser hinkriegen und genauer treffen, wenn wir dagegenhalten, hatte Paulus am Beginn dieses sechsten Kapitels eine Art Kurzporträt der Irrlehrer gezeichnet, mit wenigen Strichen. Diesen Text hatten wir bisher noch nicht ausgelegt und den wollen wir hier noch kurz einfügen, weil er genau zu diesen Schlussversen passt. Wir wollen das in einigen wenigen Strichen gewissermaßen nachzeichnen. Das sind die Verse 2b bis 5, die Sie auch hier vor sich haben. Da sagt Paulus zu Timotheus dies, also was er da vorgeschrieben hat, lehre und dazu ermahne, wenn jemand anders lehrt, und bleibt nicht bei den heilsamen Worten unseres Herrn Jesus Christus und bei der Lehre, die dem Glauben gemäß ist, der ist aufgeblasen und er weiß nichts, sondern er hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Er hat die Seuche, sagt Paulus, der Fragen und Wortgefechte. Und daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Schulgezänke solcher Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind und die meinen, Frömmigkeit sei ein Geschäft. Frömmigkeit sei ein Gewerbe, die ihr Geld mit dem Glauben machen wollen. Das sind deutliche Worte. Paulus sagt, wenn ihr dagegen halten wollt, dann beachtet den Grundfehler dieser Irrlehrer. Und der steht in Vers 3, sie lehren anders. Das ist ihr Problem, sie lehren anders. Da steht im Griechischen das Wort hetero, also heterogen, Heterosexualität, da steckt das drin. Sie lehren anders. Anders als was? Anders als die heilsamen Worte des Herrn Jesus. Anders als Gott uns offenbart in der Bibel. Da lehren sie anders. Das heißt, man kann das vergleichen. Man kann die Bibel hinlegen und daneben legen, was die lehren und sieht, es ist anders. Ganz einfach, das ist der Grundfehler der Irrlehrer. Sie stimmen nicht damit überein, sie lehren anders. Unseren postmodernen Zeitgenossen wäre das gar kein Fehler. Die würden sagen, ist doch schön, so eine Vielfalt. Der eine lehrt so, der andere lehrt so. Jeder lehrt ein bisschen anders. Das mag uns doch bereichern. Das ist postmodern typisch, aber es ist nicht biblisch. Gott hat ein Richtmaß vorgelegt. Gott hat uns diesen Schatz gegeben, den wir festhalten sollen. Und wir sollen dagegenhalten, wenn Leute anders lehren und uns auf andere Wege als die von Jesus gezeichneten locken wollen. Das ist eine interessante Frage. Kann man den Grundfehler der Irrlehrer noch präziser aufzeigen? Gibt es eine Gemeinsamkeit zwischen den verschiedenen falschen Lehren, die Paulus hier im 1. Timotheusbrief angeht? Und womit kann man das heute vergleichen? Gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Kern? Ich meine ja. Alle falschen Lehren bestreiten im Kern, dass Jesus allein der Einzige ist, der einen Menschen retten kann. Und sie bestreiten im Kern, dass Jesus allein völlig ausreichend ist, völlig nötig und völlig ausreichend, um aus einem Menschen einen Himmelsbürger zu machen. Nehmen Sie Kapitel 4, Vers 1 bis 5, wo die Asketen sagten, ja, Jesus, aber noch etliche Zusatzbestimmungen müssen eingehalten werden. Und sehen Sie, das ist bis heute der Kern falscher Lehren. Sie verwischen die Grenzen zwischen den Religionen, sie verharmlosen den Gegensatz zwischen Jesus und den Religionsstiftern. Und sie wollen das fälschlicherweise, wie Paulus sagt, als christliche Lehre ausgeben. Ein ganz aktuelles Beispiel, und deswegen muss ich noch mal darauf hinweisen, ich habe das neulich schon mal kurz angedeutet, ist dieses Buch von Rob Bell, das inzwischen auch in Deutschland immer weiter verbreitet wird. Das letzte Wort hat die Liebe, heißt dieses Buch. Über Himmel und Hölle und das Schicksal jedes Menschen, der je geliebt hat. Und dieser Rob Bell war vor kurzem auf diesem Willow Creek Kongress eingeladen 3.500, größtenteils Jugendliche, sind dort gewesen. Im Mai ist dieses Buch erschienen, Anfang Mai war der Kongress. Sein Buch ist hier in Deutschland in einem als evangelikal bekannten Verlag erschienen, im Brunnen Verlag. Und sein Denken dringt in viele Gemeinden ein. Er gehört zu dem, was man im weitesten Sinne die Emerging Church Bewegung nennt. Diese neue Gemeindebewegung, die in Deutschland etwa repräsentiert wird durch Leute wie Tobias Feixx oder Thomas Weißenborn oder Peter Aschoff oder auch Professor Johannes Reimer. Das sind Namen, die Sie in dem Zusammenhang kennen müssen. Und was Bell hier lehrt, ist, dass er sagt, unter anderem, dass er sagt, wir formen unsere Götter und dann formen unsere Götter uns. Unsere Glaubensvorstellungen sind entscheidend, sie sind jetzt entscheidend für uns. Also wir müssen uns sehr genau überlegen, wie dieser Gott aussehen soll, an dem wir glauben wollen. Und dann sagt er zum Beispiel, wir müssen nicht vor Gott gerettet werden. Also wir müssen nicht vor dem Zorn Gottes, vor dem gerechten Zorn Gottes gerettet werden, meint er damit. Gott ist vielmehr der, der uns vor Tod, Sünde und Vernichtung rettet. Das stimmt natürlich, dass Gott uns vor Tod, Sünde und Vernichtung rettet. Aber davor werden wir nur gerettet, wenn wir auch vor dem gerechten, heiligen Gericht Gottes gerettet werden. Wir müssen vor Gott gerettet werden, durch Gott, vor Gott gerettet werden, weil wir mit unserer Sünde gegen ihn stehen. Ob wir das wollen oder nicht, ob wir das wissen oder nicht. Wir sind Feinde Gottes, sagt Paulus. Und Rob Bell will das so mit einer Handbewegung wegwischen. Und dann sagt er an einer Stelle in diesem Buch, eine Geschichte zu erzählen, in der Milliarden Menschen für immer in einem schwarzen Loch endloser Pein ausweglos gefangen sind, ist keine besonders gute Geschichte. Er will damit sagen, wenn wir wirklich glauben, was die Bibel über die Hölle sagt und dass Menschen, die Jesus ablehnen, dort enden, dann ist das keine gute Geschichte und dann sollte man die auch nicht erzählen. Und das alles verbreitet er und verbreiten die mit ihm mitziehen, über einen evangelikalen Verlag in vielen christlichen Gemeinden. Und dann kommt er natürlich früher oder später dazu, in Frage zu stellen, dass Jesus wirklich am Kreuz für unsere Sünden sterben musste. Und er kommt dazu, in Frage zu stellen, dass man an Jesus glauben muss, um gerettet zu werden. Auf Seite 157 sagt er zum Beispiel, Jesus erklärt, dass er und nur er allein jeden rettet. Das stimmt ja noch. Aber hören Sie, wie es weitergeht. Und sagt er, und dann lässt er die Tür weit, weit offen. Er öffnet ein weites Feld von Möglichkeiten. Das reicht von er allein, also Jesus allein, bis so weit wie das Universum. Er ist so ausschließlich, wie er ist, und so einschließlich, dass er jedes Elementarteilchen der Schöpfung umfasst. Also, er führt das dann auch noch aus für die verschiedenen Religionen und macht deutlich, auch ein Buddhist wird auf seinem Glaubensweg gerettet, weil es Jesus gibt. Aber der Buddhist muss deswegen nicht an Jesus glauben. Es ist hochinteressant, wie hier immer wieder Wahres und Falsches miteinander vermischt wird und gegeneinander ausgespielt wird. Er sagt, sobald die Tür für Muslime und Hindus und Buddhisten aus Cleveland offen steht, wird es vielen Christen sehr unbehaglich. Das ist aber nicht die Frage, ob es Christen unbehaglich wird oder nicht, sondern ob es wahr ist oder nicht. Und dann kommt dieser Satz, dass Jesus die Tür eben so weit offen lässt und dann beschreibt er Jesus plötzlich wie eine New Age-Kraft. Er ist die heilige Kraft, die in jeder Dimension der Schöpfung gegenwärtig ist. Und hier wird, das zieht sich durch diesen Entwurf hindurch, immer wieder Wahres mit Falschem ganz geschickt vermischt. Aber letztlich läuft alles darauf hinaus, dass wir Jesus nicht als den brauchen, der für uns stellvertretend die Strafe am Kreuz von Golgatha getragen hat. Denn das letzte Wort hat die Liebe. Oder wir sollten besser sagen, das, was Rob Bell unter Liebe versteht. Das ist so ein typisches Beispiel für eine hochaktuelle Irrlehre. Und ein anderes Buch, das genau in diese Kerbe auch haut, das schon vor dem Buch von Rob Bell da war und auf das ich deswegen auch schon öfter mal hingewiesen habe, ist diese Hütte von William Paul Young. Auch hier wird untergraben, ausgehöhlt, letztlich in Zweifel gezogen, dass Jesus am Kreuz sterben musste, damit wir gerettet werden können. Das haut genau in diese Kerbe. Und ich bin froh und dankbar, dass Georg Walter ein sehr gutes, erläuterndes, kritisches Buch dazu geschrieben hat. Das heißt, Gott zum Anfassen, Fragezeichen, die Hütte und die neue Spiritualität. Ich empfehle das sehr. Hier geht es nicht um theologisches Spiegelfechten. Hier geht es nicht um irgendwelche Spezialauseinandersetzungen, sondern es geht um den Kern, ihr Lieben. Es geht um die Frage, braucht ein Mensch, um gerettet zu werden, Jesus? Muss er Jesus als seinen Retter anrufen? Und war es nötig, dass Jesus am Kreuz von Golgatha starb, um stellvertretend für mich und für Sie die Strafe zu tragen, die wir verdient hätten, vor einem heiligen Gott? Darum geht es. Und evangelikale Verlage wie der Brunnen Verlag, wie die Franke Buchhandlung, evangelikale Seminare wie das Marburger Bibelseminar und teilweise die Bibelschule Wiedenest öffnen weit ihre Pforten, um diese Lehrer und diese Lehren einzuladen und einzulassen. Und sie verbreiten dieses schleichende Gift in den Gemeinden über Bücher, über Kongresse. Es kommt zu einer unerträglichen Vermischung. Und das ist das, was Paulus sagt, die fälschlich sogenannte Erkenntnis, die sich als christlich ausgibt und doch letztlich von Jesus wegführt und wegzieht. Das ist der Grundfehler der Irrlehrer. Sie verbreiten anderes und sie untergraben damit immer den Anspruch unseres Herrn Jesus Christus und seine Ehre und dass er allein retten kann. Und da gibt es nur eines, sagt Paulus, dagegenhalten. Da dürfen wir nicht mitmachen und da müssen wir andere davor warnen. Und das wollen wir jetzt ganz kurz noch zum Schluss machen, beschränkt Paulus sich nicht auf die Diagnose dieses Grundfehlers, sondern er fragt noch mal weiter, was sind das eigentlich für Leute, diese Irrlehrer? Er sagt noch was über den Zustand dieser Irrlehrer. Und da gebraucht er ziemlich deutliche Worte in Vers 4. Er sagt, wenn wir das noch mal nachlesen, der das macht, der ist aufgeblasen und weiß nichts, Vers 4, sondern hat die Seuche der Fragen und Wortgefechte. Und in Vers 5 spricht er von Menschen, die zerrüttete Sinne haben und der Wahrheit beraubt sind. Das ist wirklich hart. Dieses aufgeblasene Vers 4, das hängt mit einem Wort für Rauch zusammen, wie eine Rauchwolke. Das heißt, sie produzieren heiße Luft auf Deutsch. Sie streichen sich selbst heraus. Vielleicht heucheln sie auch Demut. Und dann gibt es diesen typischen Widerspruch von Schein und Sein. Er sagt, sie geben sich als die großen Theologen, als die großen Neuerer. Aber er sagt, sie sind letztlich unwissend, sie sind inkompetent, sie haben keinen Durchblick. Und sie sind, Vers 5, im Verstand verdorben, sie haben zerrüttete Sinne. Und das meint einerseits den intellektuellen Aspekt, ihren Verstand, ihr Denken, aber es meint auch ihre innere Haltung. Man wundert sich ja oft, was Irrlehrer alles nicht kapieren, obwohl sie scheinbar so brillante Denker sind. Das liegt daran, zerrüttete Sinne, sagt Paulus. In 2. Timotheus 3 wird er sagen, sie sind immer am Lernen und kommen doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit. Immer am Lernen, immer am Bücher schreiben, immer am Vorträge halten und kommen doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit, weil sie die Wahrheit in Jesus ablehnen. Und der Schaden sitzt tiefer. Das sind nicht nur intellektuelle Blockaden, sondern Paulus sagt, sie sind krank. Krank durch Streitfragen und Wortkämpfe. Sie haben die Seuche der Fragen und Wortkämpfe. Das ist eine geistliche Krankheit. Sie können nicht annehmen, was Gott in seiner Offenbarung sagt. Weil sie von der gesunden Lehre sich abgewendet haben, sind sie krank geworden. Und nicht wenige von ihnen benutzen dann den Glauben nur, um ihren eigenen Vorteil zu suchen. Sie meinen, Frömmigkeit sei ein Geschäft. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Paulus bestreitet nicht, dass es auch überzeugt idealistische Irrlehrer gibt. Dass es auch Irrlehrer gibt, die das nicht aus finanziellen, nicht aus pekuniären Gründen machen, sondern die aus einer fehlgeleiteten Überzeugung für ihre Position kämpfen. Das gibt es auch. Aber oftmals werden Irrlehrer eben auch durch einen egoistischen Eigennutz getrieben. Und bei denen in Ephesus war das offensichtlich der Fall. Was für ein Porträt, ihr Lieben. Allerdings müssen wir für einen Moment innehalten, um das richtig einzuordnen. Paulus sagt nicht, jeder, der falsche Lehren weitergibt, muss so völlig zerrüttet sein. Das sagt Paulus nicht. Und Paulus sagt auch nicht, jeder, der einer falschen Lehre erliegt, muss durch und durch Irrlehrer sein. Es gibt auch Leute, die an einem bestimmten Punkt in eine Falle getappt sind. Und nicht jeder, der eine falsche Lehre weitergibt, muss schon all diese Kennzeichen eines Irrlehrers erfüllen. Da wollen wir niemanden zu schnell aburteilen. Nur, wenn jemand, der als Christ Vertrauen genießt, falsche Lehren verbreitet, dann ist das umso gefährlicher. Und dann muss dem erst recht widerstanden werden. Es ist also in jedem Fall dagegen zu halten. Dagegen zu halten, wenn sich in unserem Verantwortungsbereich Irrlehre breit macht. Denn die Irrlehre hat eine zerstörerische Kraft. Sie tötet geistliches Leben. Sie infiziert das Denken. Sie bringt Menschen an den Abgrund und schiebt und bläst sie weg von Gott. Und sie zerstört nicht nur die Irrlehrer, sondern sie wirkt bis in Gemeinden hinein, wenn man sie einlässt. Und das macht Paulus noch an einem praktischen Beispiel deutlich. An einer Wirkung dieser Irrlehrer. Er sagt, sie säen Zwietracht. Das macht er in Vers 4 klar. Daraus entspringen Neid, Hader, Lästerung, böser Argwohn, Lästerreden gegen andere Menschen, böse Verdächtigungen und ständige, fortwährende Reiberei und Zwietracht. Das ist mit diesen Schulgezänken gemeint. Das heißt, sie zerstören die Einheit. Sie sorgen ständig für Krach und Streit. Und sie verhindern, dass die Gemeinde sich an der Wahrheit des Evangeliums freuen kann. Natürlich gibt es auch unter falschen Lehrern freundliche Menschen. Das ist gar nicht zu bestreiten. Aber sie können auf Dauer keine Grundlage für ein solides Zusammenleben der Gemeinde vermitteln, das von Jesus geprägt ist, weil sie die Grundlage zerstören. Verstehen Sie, das ist ganz logisch. Das Zusammenleben in der Gemeinde wird doch wodurch ermöglicht? Es wird ermöglicht durch die gemeinsame Wahrheit, der wir alle vertrauen, die uns verbindet. Wir sind so verschieden, wir kommen aus so unterschiedlichen Ecken und Lebensgeschichten. Aber was uns verbindet, ist der Schatz. Die Wahrheit, das verbindet uns. Das macht unsere Einheit. Und darüber finden wir dann teilweise, wenn der Herr es schenkt, auch menschlich zueinander. In einer ganz besonderen Weise. Und wer die Wahrheit zerstört, und das machen die Irrlehrer, sie zerstören das Vertrauen in die Wahrheit und sie zerstören das Wissen von der Wahrheit und das Verständnis der Wahrheit. Wer die Wahrheit zerstört, ihr Lieben, der untergräbt die Fundamente und der verhindert Einheit. Wirkliches Vertrauen auf der gemeinsamen Basis, dass wir alle zu Jesus gehören. Natürlich, das muss man zugeben, auch dort, wo keine falsche Lehre verbreitet wird, kann es zu Streit kommen, zu Neid kommen, zu übler Nachrede kommen, weil wir eben noch Sünder sind. Das ist nicht das Privileg der Irrlehrer, dass sie Streit anzetteln können. Das gibt's auch woanders, leider, weil wir alle noch Sünder sind. Aber ohne die Wahrheit muss es dazu kommen. Und ohne die Wahrheit kann niemals wirkliche, echte geistliche Einheit wachsen. Und deswegen muss den Irrlehrern widerstanden werden und darum dieser zweite Fanfarenstoß dagegenhalten. Und so beendet Paulus diesen Brief mit dem gleichen Thema, mit dem er ihn begonnen hat. Nämlich der Abwehr gegen die falschen Lehrer. Heute Nachmittag wäre mein Rat, lesen Sie nochmal das erste Kapitel. Und da sehen Sie, wie Paulus ab Vers 3 genau diese Auseinandersetzung mit den Irrlehrern aufnimmt. Und heute, beziehungsweise heute behandeln wir es in unserer Predigt, schließt er diesen Brief mit dem gleichen Thema. Wieder die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Das ist die Klammer. Aber halt! Es gibt noch ein allerletztes Wort. Es gibt noch eine Klammer um die Klammer. Nicht das Thema Irrlehre ist die letzte Klammer, sondern es steht noch was davor und dahinter. Und das schauen wir uns zum Schluss an. Wie hatte Paulus begonnen? In 1. Timotheus 1, da sagt er in den ersten Versen, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater. Und dann kommt die erste Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Und jetzt schauen Sie auf Ihren Zettel und sehen, wie dieser Brief endet. Da kommt die Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Und was steht dann wiederum am Ende? Die Gnade sei mit euch. Und das ist die Klammer um die Klammer. Die Gnade. Und noch etwas fällt uns auf. Wie hatte Paulus den Brief begonnen? Paulus an Timotheus. Wie beendet Paulus den Brief? Da steht, die Gnade sei mit euch. Plural, Mehrzahl. Jetzt rückt die ganze Gemeinde in den Blick. Und das ergibt diesen letzten Marschbefehl, diesen letzten Fanfarenstoß. Nicht nur festhalten, nicht nur dagegenhalten, sondern drittens zusammenhalten. Zusammenhalten, die Gnade sei mit euch. Jetzt wird der Blick geweitet. Und in den englischen Kommentaren muss das extra nochmal betont werden, dass hier zweite Person Plural ist, weil die ja nur das You haben. Und das You kann ja sowohl zweite Singular als auch zweite Plural sein. Aber in unserem deutschen Text haben wir es leichter. Die Gnade sei mit euch. In diesem Brief an Timotheus. Also jetzt geht der Blick hinaus über diesen Einzelnen auf die Gemeinden, für die er steht, mit denen er zusammenarbeitet. Und damit macht Paulus deutlich, dieses alles kann nicht einer allein, sondern es ist die Aufgabe der ganzen Gemeinden. Und deswegen dieser dritte Fanfarenstoß, nicht nur festhalten, nicht nur dagegenhalten, ihr Lieben, sondern zusammenhalten. Die ganze Gemeinde vereint auf der Basis der Wahrheit, die wir verteidigen gegen die Irrlehren. Das ist die Stoßrichtung dieser letzten Verse. Und das wollen die Irrlehrer kaputt machen. Deswegen säen sie Zwietracht. Und Paulus sagt, nein, zusammenhalten. Lasst euch das nicht wegnehmen. Lasst euch nicht auseinandertreiben. Sondern steht fest auf dem Fundament, dadurch, dass ihr an den Herrn gebunden seid und bei ihm bleibt. Und jetzt sehen Sie zum Schluss, es kommt jetzt alles drauf an, wie Paulus diese Gemeinde anspricht. Was sagt er? Paulus sagt nicht, gemeinsam seid ihr stark, wenn ihr euch genug anstrengt, wenn ihr genügend Mannschaftsgeist zeigt. Gemeinsam seid ihr stark. Das sagt Paulus nicht. Sondern was sagt er? Die Gnade sei mit euch. Die Gnade sei mit euch. Paulus weiß, bei aller Wachsamkeit, bei aller Vorsicht, die wir walten lassen, bei allem Bemühen um das Richtige, bei allem Kampf, zu dem wir bereit sind, wir können uns nicht selber durchtragen. Das schaffen wir nicht. Wir können selbst nicht genug auf uns aufpassen. Wir sollen uns bemühen, aufzupassen. Aber wir sind zu fehlerhaft. Wir schaffen das nicht perfekt. Wenn es daran hinge, was wir tun und was wir schaffen, wenn es darauf ankäme, dann wären die Prognosen nicht besonders gut. Aber Gottes Gnade, die kann und die wird schenken, weil in ihr Jesus wirkt. Und deswegen ist das, was Paulus hier am Ende schreibt, nicht nur ein frommer Wunsch, sondern das ist eine Verheißung. Die Gnade sei mit euch. Jesus ist mit euch. Er beschenkt euch. Er trägt euch. Und das ist die letzte Klammer. Das ist die entscheidende Klammer um diesen Brief. Die Gnade, dass er uns beschenkt, dass er uns die Kraft gibt. Dass er uns treu ist. Wissen Sie, solange unsere Nachfolge und unsere Gemeinde in dieser Klammer der Gnade stehen, muss uns nicht bange sein. Da sind wir geborgen und da sind wir bestens aufgehoben in dieser großartigen Klammer. Und darum ist dieses dritte Zusammenhalten, das ist keine billige Durchhalteparole, sondern das ist ein echter geistlicher Auftrag, dass wir uns gemeinsam um Jesus und sein Wort scharen. Oder vielleicht sollte man es noch anders sagen, dass wir den Herrn Jesus bitten, dass er uns um sein Wort schart. Dass wir ihn bitten, dass er uns um sein Wort schart. Denn wir haben es mit dem umeinander und miteinander scharen manchmal etwas schwer. Und das möchte ich zum Schluss mit einer kleinen Geschichte deutlich machen, die ich dazu fand. Uns als Gemeinde geht's oft wie den Werkzeugen in einer Werkstatt. Jeder hat so seine Spezialitäten und seinen unterschiedlichen Zugang. Ja, da ist der Herr Bohrer, ein tiefer Forscher. Und der Bohrer meint, der Hobel da, der tue doch nur eine oberflächliche Arbeit. Ich aber gehe in die Tiefe. Und da entgegnet dem Bohrer der Hammer, ich achte Ihre Weisheit, Herr Bohrer, doch Sie sollten mal vor Ihre eigenen Tür kehren. Ihr Einfluss als Bohrer beschränkt sich doch nur auf einen kleinen Umkreis. Halt, Bruder Hammer, ruft da der spitzfindige Geselle Nagel. Sie machen viel Lärm, Sie Hammer, aber Sie treffen doch immer nur den Kopf. Derweil legen zwei alte Sägen ihre Häupter bedenklich zusammen und eine Säge flüstert durch ihre gebrochenen Zähne, mir gefällt es nicht mehr. Früher, da hieß es so hin und her, langsam aber sicher. Und auf diese Weise ging es schließlich durch und durch. Und heute muss mit diesen modernen Maschinen ja alles in wenigen Minuten fix und fertig sein. Wir kommen ja nur noch so selten zum Einsatz, wir Sägen. Und da meldet sich Freund Stemmeisen aus der Ecke und sagt, Prediger Hammer ist stark kritisiert worden. Aber ich muss gestehen, ich habe lange unter seiner Leitung gearbeitet und ich kenne die Wucht seiner Argumente. Kein Streich, den er führt, verfehlt seinen Zweck. Da meldet sich ein zufällig anwesendes Hufeisen ein und sagt, ja, auch ich anerkenne Hammers Gewalt, aber ungleich mehr habe ich durch Blasebalg erhalten. Blasebalg strahlt Wärme aus, Wärme tut Not, die schmilzt die Herzen. Und Freund Hufeisen beendet seinen Einwurf mit dem Ausruf, oh, wäre ich doch, wenn Blasebalg nicht durch seinen Hauch das Feuer angefacht hätte, wo wäre ich dann? Da erhob sich ein Beifallssturm. Ja, Wärme, Wärme, Blasebalg. Endlich meldet sich Professor Schleifstein, der erst vor kurzem einigen jungen Beilen den Verstand geschärft hat. Und er sagt, Wärme, meine Herren, genügt nicht. Zu tüchtiger Arbeit reichen Wärme und Inbrunst nicht aus. Wenn ein Werkzeug etwas Gutes ausrichten will, dann braucht es dazu Schärfe und feine Bildung. Da aber nun meldet sich der ungebildete Schraubstock zu Wort und sagt, ich bestrebe mich, alles, was mir in den Weg kommt, herzhaft anzufassen. Und was ich einmal anfasse als Schraubstock, das lasse ich nicht mehr los. Schließlich kommen noch die Freunde Winkel und Zollstock zu Wort. Und sie sagen, wir befürchten, es möchte in seinem ungesunden Eifer hier alles etwas zu schnell gehen. Etwas Gutes gelingt doch wirklich nur, wenn es den vorgeschriebenen und genau ausgemessenen Pflichten folgt. Oh, sagt Hammer, nein, nein, ich habe schon manchen Nagel festgeschlagen, ohne irgendeinen Plan. Und so streiten sie hin und her und jeder bringt seine Sache ein, bis die Tür aufgeht und der Sohn des Zimmermanns eintritt. Und mit einem Schlag verstummen die ganzen Werkzeuge. Übrigens haben sie während dieses Streits auch nicht gearbeitet, ist ja klar. Und jetzt in der Gegenwart des Zimmermannssohnes, der für alles sorgt, der jedes Werkzeug zu seiner Zeit in der rechten Weise einsetzt, da geht es voran. Da entsteht Friede unter den Werkzeugen und da wird jeder nach seinen Gaben und nach seinen Möglichkeiten zum Einsatz kommen und sie halten zusammen. Und sehen Sie, das ist genau das, was der Herr Jesus in seiner Gnade bewirken will, dass er uns zusammenhält, dass er unseren oft so kurzsichtigen Streit überwindet mit seiner Gnade, dass er sich unser erbarmt und dass er uns in der Werkstatt seiner Gemeinde so einsetzt, wie es seiner Ehre und dem Bau der Gemeinde und der Welt um uns herum am meisten dient, dass wir sie erreichen mit der großartigen Botschaft seiner Rettung. Das alles will seine Gnade bewirken. Und ich denke, wir können dankbar sagen, dass wir in dem zurückliegenden halben Jahr dieses Zusammenhalten oft gespürt haben. In persönlichen Situationen, aber auch in gemeindlichen Herausforderungen. Ja, es lohnt sich, mit diesem Herrn zu leben. Und so wollen wir ihn darum bitten, dass er uns das auch für die nächste Zeit so schenkt, dass er uns auch in der nächsten Zeit so leben lässt. Dass wir festhalten, die kostbare Wahrheit. Dass wir dagegenhalten, wenn die Wahrheit angegriffen wird. Und dass wir zusammenhalten. Und das alles will er uns durch seine Gnade schenken. Amen.